Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Wie war's im Urlaub?
Ja, sehr schön war's. Also ich war ja am Bodensee auf der Höri, das ist so eine Halbinsel am Untersee. Ich wusste auch nicht, dass der Bodensee aus mehreren Seen, also Seebereichen besteht, die unterschiedlich benannt sind, aber so ist es. Und eigentlich wollte ich mir ja Meersburg genauer angucken, wo Annette von Droste-Hülshoff gewirkt hat am Ende. Aber da sind wir nur mit der Fähre vorbeigeschippert auf dem Weg zur Insel Mainau.
Hast du mal ein Like da gelassen? Genau. So einen kleinen Winker.
Genau, haben mal kurz so rüber gegrüßt. Das sah sehr, sehr idyllisch und schön aus, aber mit zwei Kindern im Gepäck und insgesamt 7 Personen ist es dann doch irgendwie immer ein Kompromiss und wir wollten auf diese Blumeninsel Mainau.
Ich wollte doch gerade sagen, ne, da sind doch diese Blumen.
Ja, genau. Und das war auch ganz nett. Ich habe aber was anderes Literarisches für uns gemacht und die Leute, die uns bei Instagram folgen, haben auch vielleicht eine Ahnung. Und zwar waren wir direkt im Nachbarort von dem Dorf, in dem Hesse einige Jahre gelebt hat. Der Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse ist ja ein sehr bekannter Schriftsteller. Und der ist mit 27 nämlich dahin gezogen, nachdem seine Freundin und Frau später selber mit dem Boot, die war aus Basel, eine wohlhabendere, höher gestellte Dame quasi, die ist mit dem Ruderboot über den Bodensee von der Schweiz und hat auf den umliegenden Dörfern am Ufer immer gefragt, ob es Wohnungen zu vermieten gibt. Und dann ist sie da in Geienhofen fündig geworden mit einer Bauernhaushälfte. Das war eine Hälfte Scheune, eine Hälfte Wohnraum. Dort sind die dann eingezogen. Sie hat den Mietvertrag gemacht, sie hat alles geregelt. Und dort am Eckfenster saß dann Hesse immer und hat geschrieben und sein Blick fiel eben genau. Es ist ein sehr, sehr kleiner Ort, also Marktplatz gibt ein falsches Bild. Es ist einfach der Platz, wo der Brunnen und der Baum steht, die obligatorische Linde. Und dort haben alle ihre Wäsche gewaschen. Es gab keinen Strom, kein fließend Wasser im ganzen Ort. Und dort haben sie sich getroffen. Also 3-mal am Tag ist das Dorf dort aufgeschlagen, um Wasser zu holen. Hesse hat sich daran jetzt nicht beteiligt, aber der saß immer oben am Fenster und hat das beobachtet mit seiner Katze. Ich habe dann eine 2,5-stündige Wanderung mit dem Hesse-Museum gemacht durch die umliegenden Landschaften, weil Hesse eben dort auch viel unterwegs war. Ja, und was kann ich dir sagen? Also man muss schon feststellen, je älter Hesse wurde, und er hat da nur 8 oder so 9 Jahre gelebt, desto unsympathischer ist er geworden. Das Ganze fing an, dass er, wie viele dort auch, einfach günstig gewohnt hat. Und du musst dir das so vorstellen, diese Landschaft war zu der Zeit, als Hesse dort ankam, nur von Bauern geprägt. Die Leute im Ort waren alle Bäuerinnen und Bauern. Und die hatten das Problem, dass sie auf den Hügeln oben nichts anbauen konnten und am Ufer des Bodensees. Das heißt, diese Grundstücke waren wertlos. Und dann kamen eben KünstlerInnen und Freigeister und sind da hingekommen und haben für ein Appel und ein Ei diese Uferflächen erworben und diese Hügelspitzen und sich da Häuser gebaut. Und so ging das auch Freunden von Hesse. Und Hesse und seine Kumpels hingen dann immer an diesen Ufern ab vom Bodensee. Die Bauern haben sich gefreut, die haben gedacht, sie haben einen guten Deal gemacht. Im Nachhinein haben sie es natürlich in vielen Fällen bitter bereut, weil diese Grundstücke heute unglaublich wertvoll sind, was den Tourismus
betrifft.
Der
Seezugang.
Ganz genau so ist es. Und es gibt dann eben diese Seegrundstücke in Hand dieser Ortsfremden häufig, die dann zu Hesses Zeiten in diesen erzkonservativen Dörfern einfach die ganze Zeit nackt rumgelaufen sind und irgendwie sich so benommen haben, dass quasi der Anschluss ans Dorf im Prinzip unmöglich war. Also das waren Außenseiter. Hesse hat da eben seine Vorstellung von Freiheitlichkeit und vom Schreiben verwirklicht, hat Unterm Rad geschrieben. Eine Erzählung, die ja eng mit seinen eigenen biografischen Erlebnissen verknüpft ist, seiner Schulzeit, seinem Aufwachsen. Und er hat dort dann auch noch ein eigenes Haus gebaut oder bauen lassen von einem Architekten, mit dem er auch befreundet war lange Zeit. Und ja, es waren ziemlich viele Infos, du kannst dir das vorstellen, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, Hesse hat eigentlich von Anfang an gesagt, er will sich nicht binden und er will keine Familie. Und es ist, glaube ich, das Problem, ne, in vielen Familien, dass sich die Leute, die das eigentlich nicht wollen, dann doch breitschlagen lassen vom anderen oder die andere Person nicht verlieren wollen. Und dann hat eben auch Hesse 3 Kinder bekommen, hat sich aber im Prinzip fast gar nicht um die gekümmert, war sowieso selten zu Hause und die Ehe ist dann irgendwann auch in die Brüche gegangen. Also man muss sagen, er hat einfach wirklich wenig Verantwortung übernommen für seine Entscheidungen, die er im Leben dann auch getroffen hat. Und er war auch insofern sehr unsympathisch, als dass er zum Beispiel vor seiner Indienreise, die er da machen wollte, beim Schneider im Ort in Geienhofen, eine Dutzend Anzüge aus dünnem Stoff in Auftrag gegeben hat. Und dann hat er das halt gemacht. Und der Schneider meinte dann auch zur Frau, die das abholen musste, seiner Frau, dass es wirklich sehr dünner Stoff ist. Aber die Frau meinte, nur Hesse hat das so gesagt, wir machen das jetzt so. Und dann hat Hesse die Anzüge angezogen, ist in den Garten, hat eine halbe Stunde auf den Knien Gartenarbeit gemacht, Anzug kaputt. Und dann ist er ins Dorf und hat diesen Schneider zusammengeschissen. Also er war jetzt nicht sonderlich beliebt dann irgendwann. Und das fand ich auch erstaunlich, weil ich habe in der Jugend viel Hesse gelesen. Und habe das auch sehr, sehr, sehr augenöffnend empfunden. Es ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, dass es arg dualistisch ist bei Hesse. Dass die Figuren immer so gewisse Funktionen auch mit sich bringen. Aber ich mochte das immer sehr, sehr gerne.
Klar, und es hat aber ja trotzdem so dieses, was du vorhin gesagt hast, dieser unbändige Drang nach Freiheit. Ich glaube, das ist was, was mit vielen jungen Menschen resoniert. Weswegen der auch immer noch ein Autor ist, den viele junge Menschen für sich entdecken. Das ist ganz lustig, dass du damit jetzt kommst, weil ich bin da ja nicht am Bodensee aufgewachsen, aber trotzdem eher im Süden von Deutschland. Und ich war mal einmal in Calw und Calw ist der Ort, in dem Hesse geboren ist. Und da habe ich dann so sein Kindheitshaus sozusagen gesehen. Und da lernt man noch so eine andere Version von Hesse kennen oder sozusagen vielleicht die Grundlage dessen, was du jetzt erzählst. Nämlich, der ist extremst hart aufgewachsen im Sinne von in einem sehr engstirnigen, puritanischen Elternhaus, wo es Schläge gab, wo sozusagen alles reglementiert wurde, wo es lauter Verbote gab und sowas. Und dieser extreme Freiheitsdrang ist auch als sozusagen Widerstandsbewegung gegen diese Kindheitserfahrung gekommen. Und gleichzeitig ist es aber, als du jetzt so gesagt hast, so der Baum und dann irgendwie so am Bodensee, die Landschaft in Calw ist auch extrem schön. Das ist so auf so einer Anhöhe, drumherum ist Wald, du hast teilweise so Blicke auf irgendwie ins Tal runter oder sowas. Das heißt, der ist irgendwie schon, also es ist so eine interessante Mischung, ne, weil es diese ganzen biografischen Stationen gibt, über die wir jetzt geredet haben und gleichzeitig er aber immer in so einer sehr schönen, ich glaube auch inspirierenden Landschaft aufgewachsen ist und ich weiß nicht, wie es dir ging beim Lesen, weil du jetzt diese Figuren und so hast und dass du es so gern gelesen hast. Ich habe ihn auch teilweise wirklich dann in Calw dann mal dort ein paar Seiten gelesen und auch immer, wenn wir an den See früher gefahren sind und ich finde, es ist auch so, also die Natur spielt auch eine wichtige Rolle in diesen Büchern und auch in diesem Verständnis von quasi, was Freiheit ist und was das, wo sich das widerspiegelt. Ne?
Ja, er war auch einer, der wirklich mit Hut und Stock einfach rausgegangen ist und auch viel Zeit draußen verbracht hat. Und was mir auch im Zuge dessen nochmal aufgefallen ist, weil die harte Kindheit war Thema. Seine Mutter hat mal in einem Brief geschrieben, sie wünschte, er wäre lieber tot als so ein schlechter Sohn. Also es war wirklich schlimm. Und ich glaube, dass es auch vielleicht der Grund ist, warum seine Figuren oft, warum seine Figuren eigentlich in den Büchern immer aus mehreren Menschen bestehen. Also es gibt immer zum Beispiel Freundschaften zwischen zwei sehr gegensätzlichen Figuren. Und mir scheint, dass Hesse immer da sich selber aufgespalten hat. Vielleicht ist das auch, wenn man jetzt genauer germanistische Diskurse geht schon längst ausgedeutet und so weiter. Aber das scheint mir gerade nochmal eine ganz spannende Sache zu sein, dass eben in so einem engstirnigen Elternhaus es vielleicht auch anders gar nicht möglich war, diesen Drang zu beschreiben und dieses Hin- und Hergerissensein in einer Figur zu vereinen, sondern eher auf mehrere Figuren aufzuteilen, die dann miteinander Konflikte haben, um innerliche Konflikte ins Außen zu tragen. Auf jeden Fall war das wahnsinnig interessant, mal so sehr und so intensiv einzutauchen und auch diese Landschaft mit Hesse zu erlaufen. Und ich kann das nur empfehlen, wenn man sich in der Gegend mal aufhält, denn auch die Kunst ist dort sehr intensiv, die Kunstszene, gerade auch, weil eben dann viele in dieses sogenannte innere Exil gegangen sind zur Zeit der Nationalsozialisten und sich dort in diesen kleinen Dörfern irgendwie zurückgezogen haben. Und auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der Architekt, der auch ein langjähriger Freund von Hesse war und ihm dieses Haus gebaut hat, war dann auch bekennender Nationalsozialist, was auch zu einem riesigen Zerwürfnis geführt hat und Hesse, glaube ich, stark erschüttert hat. Schücking hieß der, glaube ich. Das war also wirklich viel Information und irgendwie wirklich schön, da mal so einzutauchen.
Und Lynn? Du hast noch dein Herr-der-Ringe-T-Shirt an. Wir müssen jetzt einen harten Cut machen, wobei Natur, Freiheit, ja, spielen zumindest Rollen in Herr der Ringe. Das kann man nicht anders sagen. Aber wie war das Konzert?
Ja, stimmt. Das ist jetzt schon eine Weile her. Aber ich sag mal so, ich zehre immer noch davon. Es war einfach wirklich, wirklich schön. Es ist krass, weil ich mag die Filmmusik von Herr der Ringe extrem gern. Und gleichzeitig ist die natürlich im Film selber so abgemischt, dass die trotzdem eine Hintergrundmusik ist. Und wenn du das als Orchester hörst und als Chor, Kinderchor war ja auch dabei, dann ist es wirklich teilweise extrem laut, liegt so über dem Film drüber und du merkst erstmal, wie krass dieses Ganze, also die Harfe, die Geigen, es gibt ja auch dieses Thema, das ist aber glaube ich erst im zweiten Teil so, dass es gar keine normale Geige ist, die dieses Rohan-Thema spielt, sondern so eine norwegische, besondere Form von Geige. Und all das merkst du dann halt quasi, wenn du das auch siehst. Und also es gibt auch wirklich, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, aber als Gandalf da mit dem Balrog in die Tiefe stürzt und die Minen von Moria verlassen, dann kommt ja so ein extrem hoher Trauergesang. Und das ist wirklich, das klingt nicht von dieser Welt. Und dann war da diese Frau, die das gesungen hat live. Und du denkst, echt, das gibt's einfach nicht. Dass das geht, das ist unfassbar. Aber was ich sehr enttäuschend fand, und alle, die dort waren und das jetzt hören, wirklich, es war niemand kostümiert. Ich dachte wirklich, ich gehe da auf eine Nerd-Veranstaltung. Und dann war ich mit meinem Herr-der-Ringe-T-Shirt schon krass dabei. Also ich glaube, eine Person hatte so Ohren auf. So Elfenohren. Elbenohren in dem Fall. Aber was ist da los, Leute?
Da sollten die sich mal was abschauen bei der Leipziger Buchmesse, ne?
Ja, finde ich auch. Im Vulkan.
Lynn, wir haben heute leider jetzt eine traurige Nachricht, die schon längst über die Social Media und so gegangen ist und über die Nachrichten, aber wir wollen es hier im Podcast auch erwähnen. Marjane Satrapi ist tot und ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie war eine Autorin, Comiczeichnerin und Filmemacherin.
Persepolis, richtig.
Genau, Persepolis. Wie gesagt, ihr Tod hat für viel Aufsehen gesorgt. Einerseits wegen ihrer Rolle einfach als berühmte iranisch-französische Künstlerin. Eben Persepolis, das Buch, was der Comic, den sie auch später verfilmt hat, der sie so berühmt gemacht hat. Und andererseits aber auch wegen der Mitteilung ihres Umfelds. Also es gab dann sozusagen so eine Nachricht, eine Formulierung zu ihrem Tod. Und dort hieß es, sie sei aus Trauer um ihren ein Jahr zuvor verstorbenen Mann Matthias Ripa gestorben. Und dass sie das quasi nicht mehr ausgehalten hat.
Oh Gott.
Und lass uns mal kurz ihr Leben anschauen. Marjane Satrapi wird 1969 in der nordiranischen Stadt Rasht geboren und wächst in Teheran auf. Ihre Eltern sind links eingestellt und zu der Zeit herrscht noch der Schah im Iran. Und die beteiligen sich dann am Sturz des Schahs. Es kommt ja zur Revolution. Und dann kommt aber das Mullah-Regime an die Macht. Und die Eltern waren eigentlich demokratisch eingestellt. Und nachdem das Mullah-Regime an die Macht kam, was wir ja auch heute noch kennen, wurden halt die demokratischen Kräfte wieder komplett unterdrückt und dieser Drang und Wunsch vieler Iraner und Iranerinnen nach Freiheit wurde damals ja sozusagen wieder platt gemacht. Und die Eltern wollten aber unbedingt, dass Marjane Satrapi in Freiheit aufwachsen kann und schicken die dann nach Deutschland, nach Österreich erstmal, genau, ins Ausland. Und sie ist 14 Jahre alt und kommt dann dort auf eine Schule und steht plötzlich zwischen zwei Welten. Und ich finde es ganz interessant. Ich habe einen alten Beitrag gesehen in der Kulturzeit, damals als Persepolis auf Deutsch kam. Und da hat sie über diese Anfangszeit geredet und hat gesagt, es gibt so eine Zeit, wenn du in ein anderes Land gehst, wo du nichts bist. Weil in Europa bist du die Ausländerin und im Iran bist du plötzlich die Europäerin. Und sie hat das dann aber so beschrieben, weil diese Erfahrung wird ja oft beschrieben, dieses, ne, ich weiß nicht, in welche Welt ich gehöre.
Ja.
Und sie hat gesagt, man kann in sich dann diesen Raum für zwei Kulturen schaffen und beide Identitäten in sich vereinen. Aber dafür muss man erstmal sozusagen alles leer machen in sich, um das dann wieder neu aufzubauen. Und diese Zeit ist halt extrem anstrengend und einsam auch, ne? Von Wien ist sie dann nach Frankreich gezogen Und ihre großen Talente waren schon immer Zeichnen und Schreiben und das hat sie dann verbunden. Erstmal lernt sie 1990, ein wichtiger Punkt, den schwedischen Schauspieler und Produzenten Matthias Ripa kennen, mit dem sie dann eben bis zu seinem Tod im letzten Jahr zusammenlebt. Und 2000 erscheint dann Persepolis. Und Persepolis, weißt du zufällig, hast du da noch so eine Erinnerung oder soll ich nochmal?
Naja, ich habe vor allem diese Ästhetik, sage ich jetzt mal, in Erinnerung, genau. Diese Gestaltung, die Farben.
Wie würdest du die beschreiben?
Also laienhaft würde ich es natürlich beschreiben, weil ich jetzt keine Begriffe dafür habe, um das irgendwie einzuordnen. Aber ich erinnere mich, dass, oder anders gesprochen, ich muss immer so daran denken, dass ich diesen, das Geheimnis von Kells, kennst du diese
nee.
diesen Comicfilm, ich weiß nicht, ob es eine Verfilmung ist, und auch dort sind so starke Linien, flächige Farben, große Kontraste spielen eine Rolle. Es ist nicht so skizzenhaft und diese Form verbinde ich auch mit Persepolis und ich erinnere mich eben viel an so Blautöne, so Brauntöne. Irgendwie habe ich eine sehr visuelle Erinnerung an das Ganze und es geht eben auch, glaube ich, eng um das, was sie so erlebt hat, das nah an ihrer Biografie.
Genau, ich glaube, das Original ist tatsächlich alles dann in so schwarz, also ne, so vom, und es wird auch oft, eine andere Assoziation ist oft so mit so deutschem Expressionismus, also mit so Holzschnitttechnik,
ja, genau,
quasi,
ja.
So, ne? Und was sie verarbeitet inhaltlich ist ihre Autobiografie letztlich. Also es geht um ein junges Mädchen, was in Teheran, glaube ich, auch lebt und was dann dort aufwächst und dann wie das Mullah-Regime kommt und wie plötzlich das Mullah-Regime zum Beispiel so Regeln erlässt, wie Kopftuch tragen oder sowas.
Ja.
Und was das dann für dieses Mädchen bedeutet. Also sie verarbeitet das und das ist auch insofern besonders, als es zu der Zeit Comics als aufklärerisches Werkzeug oder Mittel so noch gar nicht auf dem Schirm ist, sage ich mal. Ne? Also das wird sonst in Büchern gemacht und das macht das Buch halt dann auch nochmal besonders. Gleichzeitig ist es eben eine sehr berührende, persönlich grundierte Geschichte. Und das Ding ist aber, sie kann dann, das, wie gesagt, das erscheint 2000 und danach kann sie nicht mehr in den Iran zurück, weil davor hat sie halt immer noch ihre Eltern besucht und ist schon immer mal wieder zurückgefahren und danach geht es nicht mehr, weil sie einfach Angst hat.
Ja.
Weil sie sagt, okay, ich habe Angst, dass ich inhaftiert werde, ich habe Angst, dass ich gefoltert werde und ich habe keine Lust darauf.
Verständlicherweise.
Auch nicht mich mit dem irgendwie das zu riskieren.
Ja,
oder
ja,
so,
genau.
Ne?
Ja.
Und sie hat gesagt, dann ich lebe eigentlich in einem erzwungenen Exil jetzt seitdem. Und in den Folgejahren hat sie sich dem Kino zugewendet und hat 2007 erschien eben unter ihrer Mitwirkung in Co-Regie diese Verfilmung von Persepolis, die auch nochmal sehr erfolgreich war und für viel Aufsehen gesorgt hat. Ja.
Wusstest du, dass Hollywood angefragt hat, das zu verfilmen mit Angelina Jolie und, nee, nicht mit Angelina Jolie, aber mit Brad Pitt und so einer berühmten Schauspielerin. Ich komme jetzt auf Angelina Jolie, weil das seine Frau war oder ist, das weiß ich nicht.
In der Zeit war.
Ja. Ja, genau. Aber ich glaube, das war sie gar nicht, sondern noch eine andere berühmte, so ähnlich. Aber das fand ich ziemlich interessant und sie hat sich halt dann dagegen entschieden, weil sie dachte, oh mein Gott, was würde daraus werden?
Das ist wirklich sehr interessant, zumal wenn man sich vorstellt, das wäre sozusagen so eine Hollywood-Verfilmung, wäre es ja auch mit echten Menschen und so.
Ja.
Und was sie ja gemacht haben, ist, sie haben ja wirklich so eine Comic-Verfilmung gemacht.
Genau.
Und das, was diese Zeichnung so stark macht, ist dann natürlich dadurch nicht verloren gegangen. Das ist halt dort, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, so die Fans zufriedenzustellen oder zu sagen, dass das eben auch einfach, das wurde auch ein großer Erfolg, so diese Verfilmung und auch diese Ästhetik von dem Film war eben sehr beeindruckend. Sind dann noch so ein paar Filme erschienen, die sie gedreht hat, teilweise auch basierend auf ihren Werken, auf weiteren Comics von ihr. Aber soweit ich weiß, waren das alles Realverfilmungen sozusagen. Unter anderem hat sie auch einen Film gedreht über Marie Curie. Der hatte ein bisschen eine schwierige Produktionsgeschichte im Sinne von, wie das halt oft so ist bei Filmen, ne? Dann springen Geldgeber ab und so weiter. Die Kritiken waren jetzt auch nicht so unfassbar gut. Rosamund Pike spielt Marie Curie da drin, die britische Schauspielerin. Und ich würde sagen, weil ich habe den Film gesehen und ich war da schon beeindruckt von oder fand den total berührend irgendwie, wie sie das so rausarbeitet. Deswegen würde ich sagen, das ist so ein kleiner Tipp von uns noch neben Persepolis, was wahrscheinlich eh jeder kennt,
ja,
sich diesen Film vielleicht nochmal anzugucken. Und neben der künstlerischen Laufbahn und eben dann den Filmen und ja auch Büchern, die sie weitergeschrieben hat und Comics, die sie gezeichnet hat, hat sie sich aber auch immer weiter für ein freies Iran engagiert. Und nach der Ermordung von Jina Mahsa Amini 2022 hat sie den Sammelband Frau, Leben, Freiheit herausgegeben, also sich sozusagen auch an dieser Bewegung wirklich auch von Frankreich aus getan, was sie eben konnte. Und man sieht es auch nochmal daran, dass sie 2025, also ganz kurz vor ihrem Tod, die Aufnahme in die französische Ehrenlegion abgelehnt hat, was ja wirklich in Frankreich die größte Auszeichnung überhaupt ist, aus Protest gegen die Iran-Politik der französischen Regierung. Und einer ihrer Kritikpunkte war eben, dass Frankreich jungen Iraner und Iranerinnen, Künstlern und Dissidentinnen Touristenvisa verweigert hat. Und sie gemeint hat, ihr macht zu wenig, um uns zu unterstützen,
ja,
um den Iran zu unterstützen. Und Lynn, wir können jetzt noch nicht anstoßen, es wäre gegen die Regeln, aber lass uns, wenn wir das nachher machen, unbedingt auch an sie, an Marjane Satrapi und ihren Kampf für die Freiheit denken.
Die helle Kammer. Ja, lieber Josef, ich habe dir heute mal wieder Gedichte mitgebracht. Und zwar habe ich im Urlaub zwei Bücher gelesen. Heimstatt von Esther Kinski, erschienen bei Surkamp. Und Liv Tastums Gedichtband Oben die Erda, erschienen bei Cookbooks. Ja, Liv Tastum ist Jahrgang 97, ist in Berlin geboren, schreibt Gedichte, Essays und szenische Texte auf Deutsch, Dänisch und zwischen den Sprachen. Und dieser Lyrikband ist ihr Debüt. Und es gibt hier 3 Langgedichte im Text und eine Art Nachwort, was für mich aber jetzt nicht weniger Gedicht ist. Und auch in diesen 4 Langgedichten begeben wir uns in ein Dazwischen, sowohl sprachlich als auch räumlich. Und deswegen möchte ich dich zu Anfang mal fragen, was du eigentlich über Dänemark weißt oder was du damit verbindest vielmehr.
Ich glaube, ich verbinde damit den dänisch-deutschen Krieg.
Da kommen wir noch drauf.
Okay, danke. Und die alten Sagen, kennst du diese, welches ist diese berühmte Sage, die in Dänemark spielt?
Also eine.
Ist Beowulf nicht?
Ah, das weiß ich gar nicht.
Verankert? Und Hamlet natürlich.
Ja, Hamlet, sehr schön. Und es wird auch eine Legende, wird noch eine Rolle spielen, aber eine andere. Vielleicht hast du von der auch schon gehört.
Ich glaube, Beowulf ist irgendwas in Island eher so ein
bisschen.
Ja,
ich glaube nämlich
ja,
auch, ja. Ich habe, das ist noch gar nicht lange her, vor ein paar Jahren ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich ja auch dänische Vorfahren habe. Der Vater meiner Oma ist aus Dänemark eingewandert, nach Thüringen. Also genau, ich habe so ganz weit hinten irgendwo mal an Dänemark geschnuppert genetisch. Die Grenze, und das muss man wissen, zwischen Deutschland und Dänemark war jahrhundertelang keine Grenze, keine Linie, wie wir sie uns vorstellen, sondern ein Raum, ein Grenzgebiet, auch nicht immer klar abgesteckt, mitunter beweglich und in einer solchen Konstellation entstanden und siedelten dort viele verschiedene Bevölkerungsgruppen mit auch unter anderem verschiedenen Spracheinschlägen. Schleswig, nördlich des Flusses Eider, war bis Mitte des 19. Jahrhunderts unter dänischer Krone. Und dann kam eben der Deutsch-Dänische Krieg, den du schon erwähnt hast. Der war im Prinzip die Eskalationsstufe eines Konflikts, auf dem beide Seiten nationalistischer anfingen zu denken und eben Schleswig jeweils für sich beanspruchten. Dänemark hat den Krieg verloren, Schleswig ging an Preußen. Dieses Grenzgebiet wurde als festere Grenze nach Norden verlegt. Und dieser Kulturraum mit seinem Reichtum geriet in Bedrängnis. Die dänischen Sprachen und die Bräuche wurden in Schleswig dann fortan unterdrückt. Nach dem Ersten Weltkrieg ist die Grenze wieder ein Stück südlicher gerutscht, aufgrund eines Volksentscheides. Aber eines wird auch an dieser Geschichte ganz klar. Grenzen sind künstliche Gebilde. Und abzubilden, was sie ausmacht, das hat sich dieses Buch eben zur Aufgabe gemacht. Ich hatte schon erwähnt, dass Tastum auf Dänisch und Deutsch schreibt und hier im Buch wird es vermischt und zwar konsequent. Bevor wir aber uns die Sprache mehr angucken, ein paar inhaltliche Bemerkungen. Also das lyrische Ich wandert hier beispielsweise die Jammerbucht entlang. Es besucht den Bullbjerg, der im Zweiten Weltkrieg als Bunker diente, mittlerweile ein beliebter Ausflugsort ist. Also auch hier haben wir ein zeitliches Dazwischen, einen Ort der Überschneidungen. Außerdem geht es um den Mythos der Unterirdischen, die Grenzgänger sind und ja sozusagen in die Unterwelt verbannt worden und manchmal hervorkommen. Grenzgänger sind ebenso wie das lyrische Ich hier auch. Und es geht unter anderem auch um den Tastumsee, der also den Namen der Autoren trägt. Und auch an dieser Stelle zeigt sich dann einmal mehr, wie unsere Identität mit der Landschaft verknüpft ist oder verknüpft wird. Es heißt an einer Stelle, wir laufen und laufen. Es müsste doch möglich sein, sie zu finden, ein Stehen und einen Stein, die zusammenpassen. Und dieser Stehen oder Steen, das kann man sich denken, ist das dänische Wort für Stein. Und spannend fand ich in diesem Zusammenhang auch, wie spielerisch sich hier eine Fremdsprache darbietet. Die wird eben einfach eingeflochten. Da wird Zerklüftetes plötzlich mit Y anstelle des Üs geschrieben. Und nicht immer, aber häufig erschließt sich das Geschriebene in der Fremdsprache eben durch diese Ähnlichkeiten oder durch das Deutsche daneben gleich mit.
Diese Erfahrung hast du ja auch, wenn du in diese Länder fährst, ne? Bei den Niederlanden ist es ja sowas Ähnliches,
ja,
dass du so das Gefühl hast, ich kann nicht alles erkennen, ich weiß auch manche Worte gar nicht und trotzdem hat man so eine Vertrautheit und immer so ein Gefühl von, ich bin aber nah dran.
Ja, auch im Zungenschlag so,
ja,
ne?
Ja.
Und im Klang manchmal. Ja, die Nähe wird also ganz deutlich beim Anschauen dieser Gedichte und damit auch dieser gewaltvolle Riss, der durch diesen Sprachraum plötzlich gezogen wurde. Und mir schien, dass mit jedem Steinrutsch im Buch sich die Silben neu gruppieren und mit jedem Zungenschlag ein Stein über den anderen fällt. Diese Gegenbewegung von Landschaft und Sprache wird total körperlich. Sprache und Gebiet sind untrennbar verbunden. Das eine wirkt auf das andere ein. Und wie das klingt, versuche ich dir jetzt mal an einem Beispiel zu zeigen. Man nennt sie und nimmt sie in hunderten Naunen, die man hier und jenseits der Grenze vergibt. Sag Witte, sprich Watte, von Ditte zu Datte nennen sie Spaltenbrecher, Regelbrecher, Dreckverbreiter, Totenreiter, lange Finger, Hungerbringer, Balkverwechsler, Unglücksdrechsler, Menschenkinder, Satanskinder, Pfarrversünder, Ketzergründer, Morderinde, Mörderinne. Hier geht es um die um diesen Mythos auch, mit denen die unter der Erde leben. Und man hört hier schon, dass das einfach ganz viel über Klangassoziationen gebaut ist und sich wie von selbst mitspricht. Und es funktioniert auch. Ich habe erst die Worte sozusagen intuitiv gelesen und später, als ich wusste, ich will diese Stelle auch mitbringen, habe ich sie quasi mir nochmal vorlesen lassen, um zu gucken, wie wird das eigentlich ausgesprochen. Und das ist auch ein ganz interessanter Prozess, eine Sprache kennenzulernen auf so eine spielerische Art und Weise. Und dafür gibt das Buch auch einen Einstieg irgendwie, sich so ein bisschen mit diesem dänischen Einschlag zu beschäftigen. Dass dieser Grenzgang jetzt aber keine reine Spielerei ist, sondern existenzielle Fragen aufwirft, zeigen auch Zeilen wie: Auf welcher Seite bist du mehr zu Hause? Es geht hier auch um Identität und du hast es gerade schon mal angesprochen, als du über das Leben zwischen Iran und Frankreich gesprochen hast und man sich ganz leer machen muss, um beide Identitäten in sich zu vereinen. Und das merkt man hier auch, um das Dänische und das Deutsche zusammenzubringen. Die Gedichte sind auch formal sehr interessant. Sie greifen diesen Grenzgang auf, also sie verbreitern und verschmälern sich wie ein Riss im Gestein. Es gibt Abbrüche, Linien, Verbindungen. Und auch im Laut wird dieser Gang entlang der Grenze spürbar. Also es gibt Gegenden im Buch mit mehr Fremdworten und Gegenden, wo es wieder einfacher zu verstehen ist. Und dieses Buch zeigt außerdem, wie Sprache und Land auf die Menschen einwirken. Auch dazu habe ich dir noch eine abschließende Stelle herausgesucht. Ist übrigens wunderschön gestaltet, bei Cookbooks erschienen, das habe ich schon gesagt. Und also diese Bücher sind wirklich traumhaft. Ich habe es teilweise schon durchgehabt und dann trotzdem noch die ganze Zeit mit mir rumgetragen. In diesem besagten Nachwort oder letzten Gedicht schreibt Liv Tastum Folgendes: Vielleicht wurde auch ich geformt, bearbeitet, wurde ausgetrocknet, habe lange versucht, Feld statt See zu sein, einsprachiges, funktionales Feld statt Mischgewässer. In Deutschland verweist mein dänischer Name auf einen Ort außerhalb der Grenzen, aber ich wollte ein Deutsch so gut, ein Dänisch so perfekt, ohne Fehler, ohne Hinweis auf eine zweite Muttersprache. Sah, wie das, was fremd klingt, alles Nichtdeutsche, des Landes verwiesen oder gar nicht erst reingelassen wurde, sah Zäune zwischen den Sprachen, sah Jammernde, sah Verkrustete, sah Unterirdische, die Grenzen abschreiten. Habe versucht, korrektes Deutsch, korrektes Dansk zu sprechen, schäme mich für jeden Fehler, für jede grammatische Verschiebung. in Dänemark für meinen deutschen Akzent, in Deutschland für meinen komischen dänischen Namen. Und später heißt es dann, beginnt es deshalb immer an einem Ort, suche ich deshalb immer in Erdschichten, ziehe Geschichten, Sprachen aus Gruben, Gründen, Gründel, aus Mineral wird Material, suche nach alten und neuen Benamungen. Suche auch nur zu begreifen, wie es möglich ist, dass das alles hier ist, dass die Dinge verschwinden, austrocknen und gleichzeitig irgendwie immer noch da sind, vielleicht überlagert von Feldern, aber immer noch da. Ja, und ich habe dir noch ein Buch mitgebracht, das gewisse Parallelen aufweist und wir gehen wieder ins Gelände. Du weißt, ich bin absoluter Esther Kinski-Ultra und ich mag es auch, wenn Gedichte wie Rätsel sind. Denn ich finde, es gibt oft ein Problem beim Sprechen über Gedichte, wenn Leute wissen wollen, worum es geht. Nicht, dass das sich nicht beantworten lässt, aber es ist für das Gedicht nicht unbedingt entscheidend. Vor allem nicht im ersten Moment, aber dazu kommen wir später nochmal, was ich damit meine. Bevor ich dir etwas über Esther Kinskis Gedichte in ihrem Buch Heimstatt erzähle, noch ein paar Infos zur Autorin. Geboren 1956 in Engelskirchen, ist sie heute eine vielfach ausgezeichnete deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin in vielen Sprachen. Sie schreibt Romane, Lyrik und Essays. Grenzgebiete sind schon oft ihr Thema gewesen. Sie hat den Begriff des Geländeromans geprägt und gleichzeitig finde ich es auch wichtig zu sagen, dass wir es hier jetzt nicht mit dem klassischen Nature Writing zu tun haben, was sich viele vorstellen. Es ist eher eine Art Spracharbeit mit Einschlüssen. Also ja, es gibt Pflanzen und Tiere und Boden und Gestein. Es gibt aber immer den Menschen, wie er sich darauf und dazwischen bewegt und vor allem wie alles das, was auf dieser Erde lebt und spricht, das wird hier verwoben. Und es gibt immer auch eine sehr tiefenzeitliche Dimension, nicht nur in Bezug auf das Gestein oder die Landschaft, sondern auch in Bezug auf den Mythos zum Beispiel. Und für alle, die es gerne handfest haben, das Buch beschäftigt sich in 7 Langgedichten mit verschiedenen Geschichten, denen allen das Motiv der Fluchtbewegung innewohnt. Und an diese Bewegung knüpft sich auch immer eine Sprachentwicklung und eine Metamorphose. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, das lässt sich jetzt nicht alles so mit dem Finger drauf zeigen, aber so für eine grobe Idee. Zum Beispiel gibt es die Geschichte einer Magd, die sich in einen Vogel verwandelt. Und das Zwitschern der Vögel ist in diesen Gedichten ganz wesentlich, ebenso wie das Polnische, wo die Geschichte angesiedelt ist. Ich zeige dir das mal sprachlich. Ich habe wirklich lange geübt. Also sei nicht so streng mit mir, wenn meine Zunge sich jetzt hardcore verknotet. Also, relativ am Anfang geht's los mit: Als ich Magd war, sprach ich aus armseliger Kehle. Erst später lernte ich, mir die Werkzeuge der Vögel zunutze zu machen, die Luftsäcke und Hohlräume, die Kehlstärke. Man unterschätzt die Muskulatur der Vogelkehle, solange man den eigenen Wundlauten nachspringt und Wörtlein bellt. Nein, die wahre Äußerung liegt unter der Zunge, schon lange vorm Laut, und macht sich bemerkbar als Trillerpfad, Flackerton, Schweiglein im Zwischen. Da sind wir noch sehr menschlich, aber die Verwandlung schreitet fort und wenige Seiten weiter klingt das dann schon so. Mein Name sei Mack oder Ptak, ich spür schon Flügel unterm Schulterblatt. Skschküdeln, ein Fiederweh im Stumpf, ungeübtes Gliedmaß regt sich und streicht mir am Sprechwerk, kämmt die Kehle hell. Und zuletzt dann der Klang zu Kugeln gerollt, zu Trillern geschrillt, zum willig Stieglitzin sein will, stüggelnd nisteln und kehlfiedrig klirren kiwit.
Wie würdest du so eine Lyrik beschreiben? Das ist schon, das geht schon so, arbeitet schon sehr viel mit so lautmalerischen Sachen, ja, auch und so, ne?
Richtig. Ja, ich komme da gleich nochmal dazu, was ich da sprachlich, wie sich das für mich so darstellt.
Ja.
Ich habe noch ein paar von den Geschichten beispielhaft mitgebracht, um noch mehr die Bandbreite auch vielleicht deutlich zu machen. Es geht auch in einem Gedicht um die schottischen Bauern, die 1750 und 1860 zu Umsiedlungen gezwungen wurden. Und man kennt das manchmal auf so Bildern, ne, von denen nur so verfallene Steinhäuser zeugen in so Landschaften, die vom Wind geprägt sind. Und wie der Wind über dieses Hinterbliebene, so schreibt Esther Kinski das, dieses hinterbliebene Land, dieses zurückgelassene Land pfeift, das formt eben auch die Sprache dieser Gedichte. Da haben wir den Laut auch wieder. Wir haben ein Kapitel über eine Adlige, die sich nicht standesgemäß verhält und an einem Mergelbruch unterwegs ist. An wen denken wir da?
An einen Mergelbruch?
Hm.
Gut, an Droste-Hülshoff.
Natürlich, sicher, ganz ne? genau. An die liebe Annette von Droste-Hülshoff, da ist sie schon wieder. Wir begeben uns auch in ein Gebiet, das wir von Esther Kinski schon kennen, weil sie dort gelebt hat, das Friaul in den norditalienischen Alpen. Hier genauer ein kleines Dorf, in dem die Frauen monatelang ohne ihre Männer gelebt haben und nicht mehr sprechen, als diese zurückkehren. Und ich lese dir jetzt eine Stelle vor, die ganz anders funktioniert, als die wir vorher gehört haben, weil diese Gedichte, und da sind wir bei deiner Frage auch, für mich auch dadurch sich auszeichnen, dass sie manchmal glasklar sind und sich und man merkt, dass diese, dass das, was wir vielleicht manchmal als Verrätselung empfinden, keine Pose ist. Man merkt, dass es zwingend notwendig ist, das Gedicht so zu bauen, damit sich das vermittelt, was Esther Kinski da sprachlich versucht. Und in manchen Stellen ist das eben nicht das, was passieren soll. Und deswegen klingen manche Stellen eben auch so. Die Sommerwelt dauerte kurz und die Männer bestimmten. Die Winterwelt dauerte lang und die Frauen machten die Regeln und verteilten sich ihre Aufgaben. Wer sieht nach den Toten? Wer sieht nach den Kranken? Wer sorgt für die Ungeborenen, holt die Kälber und Zicklein und Kinder? Wer schlichtet Streit? Wer schlachtet? Im Sommer hatten die Dinge andere Namen als im Herbst, Frühjahr und Winter.
Das erinnert mich ein bisschen an Ingeborg Bachmann tatsächlich, was du gerade beschreibst. Und zwar nicht dieses jetzt konkret irgendein Gedicht oder so, aber ich lese gerade Malina, kleiner Teaser quasi auf unsere nächste oder übernächste
Folge. Ja.
Und da ging es mir auch so, dass ich am Anfang so dachte, manche Sachen, boah, ist das kompliziert gebaut. Mhm. Machst du es mir schwer sozusagen, da jetzt reinzukommen? Und dann aber an irgendeiner Stelle zu merken, sie kann es aber auch ganz anders erzählen. Mhm. Und dann kommt einem das davor nicht mehr so vor wie, okay, irgendwie war das einfach nicht gut durchgearbeitet, sondern dann merkt man so, okay, nee, das ist wirklich mit Absicht und auch dieses Klare und wo du jetzt mich komplett mitnimmst, wie es jetzt auch hier in diesem Gedichtband beides gibt, ist dann auch mit Absicht so.
Ja, genau. Es ist alles, es wirkt alles so leichtfüßig.
Das macht einen dann wahrscheinlich zu einer vielfach ausgezeichneten Autorin.
Ich glaube auch, Josef, da bist du was auf der Spur. Sie erzählt den Mythos von Eurydike zum Beispiel auch, die ja vor einem Gott flieht und an dem Biss einer Schlange stirbt in diesem Moment. Antike Stoffe und Sagen und Legenden bekommen unter Esther Kinskis Händen auch immer wieder ganz neuen Klang. Das merkt man übrigens auch an ihrem neu nacherzählten Gilgamesch-Epos. Ist jetzt in der Inselbücherei erschienen, auch unbedingt empfehlenswert, sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber eine letzte Bemerkung noch zum Inhalt. Es gibt zwischen diesen 7 Langgedichten Einschübe. Wenige Zeilen umfassende Prosa-Miniaturen, immer mehrere hintereinander gelegt. Und die sind immer mit dem Titel Balkanroute überschrieben. In ihnen wird Mythos, Legende und Zeitgeschehen erzählt und das auf eine Weise, die so essayistisch meandernd erst nach und nach ihre Zusammenhänge freilegt. Und mir schien, als fließt hier irgendwie eine Art Fluss durch den Text, der zusätzliche Geschichten anspült und dadurch die Landschaften und ihre Erzählungen in ein neues Licht rückt. Also es ist wirklich sehr komplex gebaut, aber dadurch auch wahnsinnig spannend. Kommen wir nochmal zum Anfang zurück, nämlich dazu, dass wir inhaltlich wissen können, wovon die Gedichte handeln, das aber nicht heißt, dass wir etwas über sie wissen. Das Gedicht muss gerade in diesem Buch gelesen werden, ob es leicht zu verstehen ist oder nicht. Das ist irgendwie die Joy des Gedichts. Du musst es genießen, du musst schauen, wie sie gemacht sind. Und wenn man dann etwas über die schottischen Bauern erfährt oder zum Beispiel auch im Nachgang noch nachliest, dann ist das toll. Es verändert den eigenen Blickwinkel und auch den Blick erneut auf das Gedicht. Aber mit dem Fakt allein kannst du nichts anfangen. Die Gedichte sind mehrstimmig. Hier werden innerhalb der Geschichten Sprachen, Perspektiven und Töne gemischt. Also es gibt auch fast schon dialogartige Gedichte, die mehrspaltig gesetzt sind. Und es lohnt sich deshalb unbedingt, diese Gedichte laut zu lesen oder sich mal anzuhören, wie Esther Kinski selbst liest. Klangteppich ist so ein abgenutztes Wort, aber es trifft hier oft zu, das entsteht. Und das Lautlesen verändert die Gedichte auch immer wieder neu. Also es ist ein Buch, in dem man sich lange aufhalten kann. Zuletzt noch eine Stelle, die das Wesen der Verwandlung bündelt. Die Verwandlung ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt in diesen Geschichten. Deswegen habe ich das nochmal mitgebracht. Und ja, vielleicht einfach hören und zu dem Schluss kommen, wie ich, dass Esther Kinski mit ihrer Art zu schreiben fast eine eigene Fremdsprache erschafft. Die Nacht hängt noch am Balg als Hölzchen, Stöckchen, Fiederchen, dürr am Rand von Ebenen, mit der gespurten Richtung, Fluss den Wald im Rücken jetzt, die Laute schlechter Träume des Kleingetiers, das im Schlaf an der Furcht des Tages kaut und immer hungert nach dem Schutz, bodennah ungesehen bleiben will, Freund sein will mit dem Vermoosten im Blickfeld, Schützling von Holzbruch, Flechten, Welten kleinster Verwandlung, leisen Zerfalls. Nichts bleibt in seiner Gestalt, die Formel der Tröstlichkeit, die allem bevorsteht. Das also liegt jetzt im Rücken, ebenso wie die vertrocknete Nacht, die vom Balg fällt, Schritt für Schritt.
Was vom Tage übrig blieb. Lynn, eigentlich reden wir doch an dieser Stelle oft über Autorinnen, die schon verstorben sind, weil wir erinnern wollen. Aber manchmal gibt es auch Autorinnen, die schon sich so einen Platz erarbeitet haben zu Lebzeiten, dass man sie sozusagen in diese Rubrik schon bringen kann, weil man
als lebende Legende
man ahnt,
quasi.
Genau, man ahnt, die werden bleiben. Und so ein Autor ist für mich oder meiner Einschätzung nach, wenn ich mir das Ganze so angucke, Salman Rushdie, der demnächst Geburtstag hat. Salman Ahmed Rushdie wird am 19. Juni 1947 in Bombay, heute Mumbai, in Indien geboren. Und er hat drei Schwestern. Sein Vater ist ein wohlhabender muslimischer Geschäftsmann und seine Mutter Lehrerin. Und Mumbai oder damals eben noch Bombay in den 50er Jahren ist ein sehr kosmopolitischer, liberaler Ort, wo im Haus der Rushdies es dann auch sehr viele Bücher gibt. Seine Muttersprache ist Urdu und 1964 zieht die Familie nach Pakistan und mit 14 wird Rushdie von seiner Familie aufs Internat nach England geschickt. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, das ist was sich eigentlich bis heute hält, weil das war nämlich auch ein Thema in dem Buch, was wir neulich hatten, Der Sohn des Oligarchen, dass diese ganzen Familien aus dem asiatischen Raum oder auch aus anderen Räumen der Welt, die quasi Geld haben und ihren Kindern eine Bildung angedeihen lassen wollen, England so als so ein Spezialziel sozusagen. Mhm. Frankreich ist auch für manche Regionen der Welt so ein Ziel, wo man so sagt, okay, aber so dieses auf ein englisches Internat, auf die englischen Top-Unis zu gehen, ist irgendwie so ein Nonplusultra dann, wenn du möchtest, dass dein Sohn sozusagen diesen Mythos, diesen Bildungsmythos quasi miterlebt und mit hat dann. Und er geht also mit 14 wie Satrapi, zufällig demselben Alter, nach Europa, nach England und er lebt dann in Rugby und wird in diesen Jahren mit Englisch so vertraut, dass er später nur noch auf Englisch veröffentlicht. Nach der Schule studiert er Geschichte am King's College in Cambridge, also er bleibt in England und nimmt dort auch, was ich nicht wusste, Theaterunterricht, was aber sehr gut zu seinen Texten passt, in denen es sehr viele, sage ich mal, sehr viel Spielerisches gibt und auch sehr viele Figuren, die, glaube ich, so ein bisschen so nicht so in so klare Schubladen
passen. Ja, und gute Dialoge auch, ne?
Ja, genau. Und seine berufliche Laufbahn beginnt er dann als freier Journalist und Theaterschauspieler, wobei er sein Geld hauptsächlich als Texter in einer Werbeagentur verdient. Auch das ist nicht so ungewöhnlich, vor allem für eine bestimmte Zeit, als das wohl sehr gut ging. Und irgendwann in den 70ern beginnt er dann aber auch literarisch zu schreiben und veröffentlicht 1975 seinen Debütroman Krimus, in dem Rushdie Science Fiction und Fantasy miteinander verbindet. Ich glaube, das ist auch generell was ihn schon auszeichnet als Autor. Also der scheut sich vor diesen Genres überhaupt nicht, die ja sonst gerne auch mal belächelt werden oder an den Rand gestellt werden, gerade wenn wir so über so ein bestimmtes Verständnis von ernster oder hoher Literatur reden. Das gibt es bei ihm nicht. Bei ihm gibt es diese Lust am Geschichten erzählen, am Fabulieren, am Sachen erfinden, auch die über das sozusagen gewöhnlich Alltägliche hinausgehen, die ist bei ihm ungebrochen immer da. Es ist nicht dieser Debütroman, sondern es ist sein zweiter Roman, der ihn international bekannt macht. 1981 erscheint Mitternachtskinder, das wird dir bestimmt auch was sagen, so vom Titel, ne? Und da erzählt er über das Leben einer Familie zur Zeit, in der Indien unabhängig wird. Also kennt man ja auch Familiengeschichte plus große politische Umwälzungen, wahrscheinlich auch große Umwälzungen in der Familie. Ja. Sowas erzählt sich gut und wenn das gut erzählt ist, gewinnt es auch gerne Preise. Dieses Buch gewinnt den britischen Booker Prize und macht ihn eben, wie gesagt, schlagartig berühmt. Er hat also Erfolg inzwischen, es ist ihm gelungen, sich als Schriftsteller zu etablieren. Doch dann kommt das Lin, was sein Leben bestimmt und was, glaube ich, auch die meisten mit dem Namen Salman Rushdie verbinden. Nämlich 1988 veröffentlicht er seinen vierten Roman. Also der dritte Roman war jetzt nicht so ein Riesenerfolg, der war so okay, ne? Aber er kann halt davon leben. Und dann kommt die satanischen Verse. Und wieder geht es um Indien, diesmal um das Leben indischer Wandererinnen in England. Und das heißt, auch da ist er irgendwie nah dran. Er hat diese Erfahrung auch selber gemacht. Und das Buch ist zunächst erstmal einfach ein großer Erfolg. Das kommt gut an. Das Thema wird aufgenommen. Und dann kommen aber relativ schnell auch heftige Reaktionen aus der muslimischen Welt. Die Gründe: Es gibt in dem Buch satirische Darstellungen von Episoden aus dem Leben des Propheten Mohammed. Also
da klingeln doch alle Alarmglocken.
Genau, da ist aber dieses Spielerische auch wieder von Rushdie, der dann einfach mit allem rumspielt. Und gleichzeitig gibt es einen Romanabschnitt, in dem Sexarbeiterinnen vorkommen. Und denen hat Rushdie die Namen der Frauen des Propheten gegeben. Und das wird halt als absoluter Affront quasi gesehen. Und es bleibt ja nicht nur dabei, es gibt nicht nur heftige Kritik, wo man sagen könnte, okay, dann ist es eben so, wenn du dich mit Religion, sage ich mal, anlegst, dann oder dich über Religion lustig machst, dann kannst du mit heftiger Kritik rechnen. Also
sowohl das eine als auch das andere ist ja, ne, von der Meinungsfreiheit möchte man meinen gedeckt. Man darf es angreifen und man darf sagen, ich fand den Angriff blöd.
Total. Also ein Beispiel wäre ja auch zum Beispiel, ich glaube, die katholische Kirche hat sich ziemlich mit Harry Potter irgendwie auseinandergesetzt und so. Also ne, es gibt immer wieder diese Fälle, wenn Religion vorkommt, dann ist es heikel so. Das ist die Sache.
Aber es hat ja einige Grenzen überschritten, die du sicherlich jetzt gleich.
Genau, also erstmal kommt es zu Verbrennungen von Büchern und von Fotos und so weiter, das kennen wir auch.
Mhm.
Und dann ruft aber der oberste Führer, und wir kommen wieder in den Iran und wieder zu diesem unsäglichen Mullah-Regime. Khomeini ruft im Februar 1989 nach dem Erlass einer Fatwa die muslimische Bevölkerung weltweit zum Mord an Salman Rushdie auf und setzt ein Kopfgeld auf den Schriftsteller aus. Und von einem Tag, wirklich von einem Tag auf den anderen, also so völlig, kann er nur noch unter Polizeischuss leben.
Wir haben da eine Folge auch mal dazu ausführlich darüber gesprochen.
Ja.
Das ist an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Also das hat wirklich Ausmaße angenommen und das kann man sich nicht vorstellen.
Genau, ich würde auch, gut, dass du die Folge nochmal erwähnst. Auch ein paar andere Sachen, die ich jetzt noch erzählen möchte, kommen quasi in dieser Folge vor. Er muss ständig die Orte wechseln, er muss im Verborgenen leben, er lebt unter ständigem Schutz, heißt aber eben wirklich auch, er lebt im Untergrund. Er lebt nicht nur unter Schutz, sondern er lebt im Untergrund. Die meisten öffentlichen Dinge oder einfach sich in der Öffentlichkeit bewegen, das geht für ihn eigentlich nicht mehr, weil potenziell kann ihn ja jeder auf der Straße angreifen und dann bringt dir auch so ein Bodyguard, der da steht, nichts. Das heißt, er ist wirklich so eingeschränkt und ich erinnere mich an eine Stelle, weiß nicht, ob ich das damals im Podcast erzählt habe, aber das hat mich nachhaltig beeindruckt. Die Historikerin Lady Antonia Fraser, die Frau von Harold Pinter, hat ein Buch geschrieben über die letzten Jahre von Harold Pinter, so eine Art Tagebuch. Und das habe ich mal gelesen und da beschreibt sie eine Stelle, wie im Garten von ihrem Haus sie ein Treffen ermöglichen von Salman Rushdie mit seinem Sohn, weil er hat dann schon einen Sohn, und wie die zwei sich dann irgendwie im Dunkeln halt sehen. Der Sohn wird dann da schon hingebracht, dann sitzt er da und wartet und irgendwann kommt sein Vater, dann haben die ein paar Stunden und dann verschwindet Rushdie wieder in irgendeinem Schutzhaus sozusagen. Und als sie das so beschrieben hat, dann wird er erstmal, also ich finde, an solchen Details wird einem manchmal noch viel mehr bewusst, was das heißen muss, sozusagen, wenn du auch deine Familie halt nicht bei dir hast oder so, wenn du immer nur mal ganz kurz potenziell hier einen Freund sehen kannst, dann Familienmitglied oder so und ansonsten aber weißt, das ist einfach zu gefährlich und ich bin einfach komplett draußen, ne? Also das ist eine unfassbare Lebensleistung letztlich, die er vollbracht hat, in den ganzen Jahren gesund zu bleiben, im Kopf klar zu bleiben und weiterhin Bücher zu veröffentlichen und sich seine Lust am Erzählen und am, also diesen inneren Widerspruchsgeist gegen diese ganzen Dinge, die da über ihn reingebrochen sind, sich zu erhalten. Also das ist auch was einen sehr beeindrucken kann an den Interviews, die er führt. Der wirkt überhaupt nicht wie ein Mensch, der irgendwie komplett gebrochen wurde und der jetzt, sondern der hat immer noch einen totalen Witz. Das Perfide an der Fatwa gegen Rushdie ist auch, dass sie sich halt gegen alle richtet, die irgendwie mit dem Buch zu tun haben. Und es kommt zu sehr traurigen und schlimmen Fällen. Im Juli 1990 verüben unbekannte Attentate auf den italienischen und den japanischen Übersetzer der satanischen Verse. Und der japanische Übersetzer stirbt dann auch daran. Außerdem wird der Verleger des Buches in Norwegen 1993 durch Schüsse schwer verletzt. Und was ich nicht wusste, ist, dass in Deutschland wegen solcher Fälle verheimlicht wurde, wer die satanischen Verse übertragen hat, übersetzt hat. Das weiß man bis heute nicht. Und die Verlage haben ein Kollektiv gebildet aus rund 100 Verlagen und Schriftstellerinnenverbänden, Herausgeberinnen, Autorinnen. Und in diesem Kollektiv, das hieß Artikel 19 Verlag, der sich eben auf die Meinungsfreiheit bezieht, ist eben nur dieses eine Buch erschienen, um sozusagen das zu streuen, damit keiner persönlich angegriffen werden kann, der dann als Verleger festgestellt wird oder so, ne?
Also es ist wirklich, was das für Kreise zieht, das ist unglaublich.
Ja, extrem. Also kommen wir zu Rushdie zurück. 1998 erklärte der damalige iranische Präsident Mohammed Khatami die Angelegenheit Salman Rushdie als abgeschlossen und distanziert sich in einer Vereinbarung mit Großbritannien offiziell von der Fatwa. Also das heißt, die britische Regierung hat dann da halt auf diplomatischem Wege darauf hingewirkt. Das war sowieso ein extrem langes Ringen um diese Frage, kann man das nicht irgendwie wieder auflösen? Da haben sich auch viele Autoren, befreundete Autorinnen sehr für ihn eingesetzt in den Jahren. Ein Jahr später wurde der Personenschutz für Rushdie aufgehoben, was auch teilweise halt krass kritisiert wurde, weil so gesagt wurde, naja, so richtig sicher ist der noch nicht.
Und ich meine, klar, ne? Also viele sind ja wahrscheinlich auch trotzdem nicht überzeugt, oder sind davon überzeugt, dass es trotzdem noch ein Recht gäbe, da Selbstjustiz zu üben.
Genau, also für die religiösen Hardliner ist eine Fatwa nichts, was man einfach so aufheben kann, wo einer sagen kann, gut, jetzt, es ist nicht eine politische Entscheidung, sondern eigentlich eine religiöse, und wenn dieses Problem besteht und wenn er dieses Buch geschrieben hat und wenn die Konsequenzen da so gesehen werden, dann bleiben sie, auch wenn irgendein Präsident sagt, nee, jetzt doch nicht. Aber Rushdie will auch selber und sagt es auch immer wieder in Interviews, dass er sein Leben jetzt einfach leben will und dass er nicht die ganze Zeit in Angst leben will. Also es ist auch nicht so, dass er sich jetzt dagegen wehrt und am liebsten weiter irgendwie in diesen Gefängnissen geblieben wäre, in diesen Hütten. In den 1990ern und 2000er Jahren veröffentlicht er zahlreiche Kurzgeschichten, Romane. Seine biografisch geprägten Themen sind oft das Aufeinanderprallen östlicher und westlicher Zivilisationen, der Widerspruch zwischen Religion und Vernunft, Migration, Brüche im Leben. Das sind die Themen, die von seinen ersten Romanen immer weiter seine Themen bleiben. Er hat auch Essays geschrieben und ich habe uns mal ein paar Titel aber aus diesen Jahren mitgebracht, einfach so, damit man mal einen Überblick hat. 1994 zum Beispiel erscheint Osten, Westen, 2002 das Buch Wut, 2010 Luca und das Lebensfeuer, 2017 Golden House und parallel zu den fiktiven Stoffen eben auch immer wieder Essays, in denen er zum Beispiel über den 11. September 2001 schreibt, über die iranische Fatwa gegen ihn, aber auch immer wieder über die Kraft des Erzählens und über das Schreiben und auch über das Lesen. Dabei bleibt sein Blick eben stets der des Kosmopoliten, als der er aufgewachsen ist. Also das, was er quasi seit der Kindheit ja mitgekriegt hat und dann ja auch immer gelebt hat, teilweise auch gezwungenermaßen überall auf der Welt unterwegs zu sein, aber nirgendwo auch so ein richtig festen Punkt zu haben. Das ist auch was sich in seinen Geschichten widerspiegelt. Und auch darüber haben wir im Podcast gesprochen, was jetzt kommt nämlich, und das war damals auch der Anlass. Am 12. August 2022 hat er eine Veranstaltung im Bundesstaat New York, wo er von einem Angreifer auf der Bühne niedergestochen wird und sich, also extrem knapp, einfach nur mit dem Leben davon kommt. Er verletzt sich an seiner Schreibhand, die er bis heute nicht mehr richtig gebrauchen kann, und er verliert ein Auge, überlebt aber eben nach mehreren Operationen, wobei ich da auch immer so interessant finde, dass, also für uns ist ja dann so die Meldung, okay, er überlebt und das ist voll gut und das ist ja auch so, aber so dieser Reha-Prozess, das hat er auch mal beschrieben, muss halt unfassbar brutal sein, so, ne? Also so dieses, wie du alles wieder lernen musst und wie viel Schmerzen du auch die ganze Zeit hast bei und nach diesen Operationen.
Schon alleine auch, wenn man sich die Form der Verletzung anguckt, also es gibt ja bei Messerangriffen Verletzungen der inneren Organe, was weiß ich, ne, Sachen, die irgendwie dann mit dem Messer verletzt werden. Aber dass du quasi auch so, dass diese ganzen Verletzungen hier so metaphorisch aufgeladen werden können, das Auge zu verlieren. Also die Wahrnehmung, die für viele Menschen die erste Wahrnehmung über das Sehen und die Schreibhand, also das Wahrgenommene irgendwie zu verarbeiten, das ist ja wirklich, also dieser ganze, unfreiwillig ist dieser ganze Lebenslauf irgendwie lebende Legende, also wie wir einstiegs schon festgestellt haben. Ne?
Total, und das ist auch was, er ist Schriftsteller, seine jetzige Frau ist auch Schriftstellerin, das ist die Dichterin Rachel Eliza Griffith, und ich erwähne das auch deshalb, weil sie beide über dieses Ereignis schreiben. Er hat das Buch geschrieben, Knife, das ist, glaube ich, ziemlich vielen auch bekannt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele wissen, dass sie eben auch ein Buch darüber geschrieben hat, das erwähnt nämlich Siri Hustvedt in Ghost Stories, und dadurch habe ich das sozusagen auch davon gehört. Und das Buch heißt The Flower Bearers, und da geht's eigentlich, schreibt Griffiths da, über eine sehr gute Freundin von ihr, die gestorben ist und die ihr jetzt quasi fehlt. Und dann passiert aber genau in dieser Zeit, in der sie darüber schreibt, dieses Attentat, und dann findet das sozusagen auch seinen Weg da rein in dieses Buch. Also ich glaube, diese zwei Bücher zusammenzulesen, ist bestimmt auch eine interessante, auch harte, aber auch interessante Erfahrung irgendwie, weil das für sie natürlich auch ein extrem harte Zeit ist. Und Hustvedt hat auch erwähnt, dass sie eben auch über diese Aspekte schreibt von Pflege, von plötzlich musst du mit einem Menschen umgehen, der plötzlich gar nicht mehr viel kann, und du musst immer da sein, du musst so viel abfedern, auch emotional, verständlicherweise auch. Genau, also diese zwei Bücher erscheinen, und 2025 erscheint dann der Erzählband 11. Stunde, sozusagen sein erstes fiktionales Buch nach diesem Attentat, und wir hatten damals uns auch darüber unterhalten, dass er ja bei dem Gerichtsprozess gesagt hat auch, ich will damit abschließen, ich will jetzt mein Leben weiterleben.
Ja, er hat eine sehr große Resilienz, oder?
Genau. Also, und so eine unfassbare Begeisterung und Leidenschaft für Literatur, wenn er dann sagt, so, ich möchte jetzt wieder mein nächstes Buch schreiben, lasst mich jetzt wieder, ne, so, ich mache weiter. In 11. Stunde geht es aber oft dann um den Tod oder um Momente kurz vor dem Tod, und das sind 5 Geschichten, die sich eben alle da so rumdrehen. Und ich habe gedacht, vielleicht hören wir zum Abschluss noch ein paar Sätze aus der ersten Erzählung im Süden, um sozusagen nicht die Attentate, nicht die Fatwa als Schluss stehen zu lassen, sondern das, was er eben immer gemacht hat, nämlich zu erzählen und auch immer noch tut. Der Tag, an dem Junior stürzte, begann wie jeder andere Tag. Vor Gluthitze flimmerte die Luft, das Licht ein Trompetenstoß, das An- und Abschwellen des Verkehrs, die Gebetsgesänge in der Ferne, billige Filmmusik, die aus einem unteren Stock hochwallte, auf dem Fernsehschirm des Nachbarn eine hüftenwackelnde Tanzeinlage, dann das Kreien eines Kindes, die Schelte seiner Mutter, unbegründetes Gelächter, sattroter Hustenschleim, Fahrräder, das frisch geflochtene Haar der Schulmädchen, der Duft nach starkem Kaffee, ein zwischen Baumblättern aufblitzender grüner Flügel. Senior und Junior, zwei sehr alte Männer, öffneten die Augen in ihren Schlafzimmern in einem meergrünen Haus an einer baumbestandenen Gasse, fast in Sichtweite von Elliot's Beach, an dem sich heute am Abend wie an jedem Abend die jungen Leute treffen würden, um die Riten der Jugend zu vollziehen. Unweit vom Dorf der Fischer, die keine Zeit für derlei Frivolitäten hatten, denn diese Armen waren Puritaner Tag wie Nacht. Und was die Alten anging, so hatten sie ihre eigenen Riten und brauchten nicht auf den Abend zu warten. Sobald die Sonnenstrahlen durch die Jalousien stichelten, mühten sich die beiden alten Männer auf die Beine und taumelten hinaus auf ihre angrenzenden Veranden, traten im selben Moment ins Freie wie Figuren aus einer alten Geschichte. Und Lynn, lass uns anstoßen auf Salman Rushdie, auf Marjane Satrapi.
Cheers. Auf zwei fantastische KünstlerInnen.
Unbedingt. Und wir sehen uns nächste Woche.
So machen wir das. Bis dann.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.